Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Jenny Friedrich-Frexer, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch in Berlin. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Freue mich, dass Sie da sind und frage Sie jetzt, sind Sie schon im Urlaub gewesen?
Ja, ich war schon kurz auf Rügen. Also einem Ort, wo ja irgendwie ganz Deutschland dieses Jahr angeblich Ferien gemacht hat. Aber es war da, wo wir waren, war es sehr leer. Also es war eigentlich total angenehm.
Angenehm. Und wenn man von da zurückkommt, dann muss man natürlich auch keinen Corona-Test machen. Das muss man dann machen, wenn man aus einem Risikogebiet kommt. Das will der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Noch diese Woche sollen diese Tests dann zur Pflicht werden. Gute Sache, meinen Sie?
Ich finde das total sinnvoll, weil wir sehen ja gerade, dass die Infektionszahlen ansteigen. Und um zu wissen, wer es hat, muss man einfach testen. Und wenn Leute in Gebieten waren, wo es viel Corona gibt, dann sollte man das eigentlich wissen wollen.
Testen, testen, würde ich auch denken, ist eine gute Idee. Ich komme aus der Schweiz und aus Bayern und ich fühle mich zwar nicht aus einem Risikogebiet kommend, aber so ein Test wäre nicht schlecht, werde ich wahrscheinlich diese Woche auch noch machen. Freue mich, dass Sie da sind, freue mich, dass Sie uns zuhören. Und unser erstes Thema gleich in dieser Mittagsstunde, die große Demonstration am Samstag in Berlin. Die Gegner der Corona-Maßnahmen sind ja auf die Straße gegangen. Wir wollen fragen, wie wir denn miteinander reden können, wenn wir über zum Beispiel diese Demonstration reden. Eine große Demonstration ist am Samstag durch Berlin gelaufen. 20.000 Leute dicht gedrängt, ohne Mund-Nasen-Schutz. Und sie sind auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren und haben dieses gesagt dazu.
Von diesem Tag erwarte ich mir, dass wir tatsächlich wenigstens erstmal die Freiheit von den Masken haben, weil die total unsinnig sind.
Ich möchte generell sämtliche Freiheitsrechte, wenn es geht, wiederhergestellt bekommen.
Wir rufen heute den Tag der Freiheit aus.
Ja, den Tag der Freiheit will man ausrufen. Jenny Friedrich-Frexer, die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat ja dann darauf reagiert und hat die Demonstranten Covidioten genannt, also eben Idioten in diesem Zusammenhang. Hilft das weiter?
Ich glaube nicht. Also ich finde das auch sehr schwer erträglich, mir diese Fernsehbilder anzugucken von den Leuten und auch das sich anzuhören. Also diese Freiheitswünsche und irgendwie wundert man sich auch, dass das in Deutschland so groß ist. In anderen Ländern gehen Menschen nicht zu 10.000 auf die Straße.
Obwohl die Lockdown-Maßnahmen viel härter waren, zum Beispiel in Spanien,
genau.
In Italien.
Ja. Und gleichzeitig jetzt da, ich glaube, es hilft null weiter, da jetzt solche Fronten aufzumachen und das passiert ja sprachlich. Ne? Also man hat die dafür sind und die dagegen sind und ohne zu viel Verständnis jetzt für alle abweichenden Meinungen diesbezüglich haben zu wollen, glaube ich einfach, dass es schon sehr viele Leute gibt, die sehr frustriert sind über das, was insgesamt passiert, über diese soziale Abschottung, die gerade stattfindet, die sehr schlecht damit zurechtkommen, die Existenzängste haben, die vielleicht einfach auch sehr einsam sind. Und dann wird dieses Gegen-Masken-Sein plötzlich so ein Riesending. Und vielleicht ist es gar nicht das Inhaltliche, dass wirklich das Tragen der Maske so schlecht ist, sondern vielleicht kommt da was anderes raus und das ist ja massiv, was da ist offensichtlich.
Also ein Frust, meinen Sie, der vielleicht sogar vor der Pandemie schon da war?
Ja, ich meine, wir haben ja ähnliche Sachen gesehen, auch mit Demos von Rechten oder so, wo man auch dachte, wer läuft denn da jetzt plötzlich alles mit? Und das ist ja so ein bisschen vergleichbar eigentlich dieses Mal, dass man sich wundert über die Mischung von Leuten, also die Yoga-Lehrer und Regenbogenfahnen-Schwenker neben wirklich rechten Verschwörungstheoretikern. Also es ist ja ein buntes
Sammelsurium. Und auch Neonazis.
Auch Neonazis, genau. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man wirklich auch Aufklärungsarbeit weitermachen muss, weil ich glaube, auch viele Leute teilen Inhalte nach wie vor von Verschwörungstheoretikern, von rechten Netzwerken, ohne da so genau hinzuschauen oder so genau Bescheid zu wissen, wer das eigentlich ist. Das ist so, uns Medienleuten ist das geläufig, wo vertrauenswürdige Quellen sind und wo nicht. Ich glaube, viele Leute wissen das einfach nicht, mit wem sie sich da gemein machen.
Vielleicht habe ich so überlegt, weil ich mir auch die Frage gestellt habe, warum gerade in Deutschland diese Demonstrationen so stattfinden und in anderen Ländern, wo die Maßnahmen viel härter waren, nicht. Ist es in einem Land, wo wir ja bisher, man muss sagen, im Vergleich zu anderen Ländern relativ glimpflich durch diese Pandemie gekommen sind, so ein Gefühl von, naja, also wenn ich doch eigentlich glimpflich durchgekommen bin, dann brauche ich die Maske eigentlich auch nicht mehr tragen.
Ja, vielleicht. Also vielleicht ist es wirklich so eine Abkapselung vom Weltgeschehen, also ein bisschen so eine Wohlstandsabkapselung, weil hier wirklich nicht viel war und man das andere ignoriert. Ich meine, wir haben es eigentlich vor der Nase gehabt in Italien, in New York.
Natürlich,
es war wirklich schrecklich. Wir haben so viel Glück gehabt. Vielleicht machen auch einfach die Verschwörungstheoretiker hierzulande sehr gute Arbeit. Vielleicht ist es auch historisch was. Also vielleicht ist das die deutsche Angst vor dem Obrigkeitsstaat auch größer als woanders, weil man das auch gelernt hat, wie schiefgegangen das mal ist. Ich weiß es ganz genau auch nicht.
Die Polizei hat erst zugeguckt, dann ist die Versammlung in Berlin aber beendet worden. Dann hat die Politik reagiert. Es gibt jetzt die Diskussionen über härtere Strafen bei Verstößen gegen die Auflagen, also bei Verstößen eben, wenn man zum Beispiel den Abstand nicht mehr einhält, wenn man die Maske nicht mehr aufhat, wenn man den Hygieneregeln nicht mehr folgt. Denken Sie, dass das gut ist, dass diese härteren Strafen jetzt in den Blick genommen werden?
Ja, ich finde das richtig. Also ich finde das einfach der Bedrohungslage angemessen. Und zugleich finde ich es eben dabei dann aber umso wichtiger, den Diskurs darüber offen zu halten. Natürlich ist es richtig zu diskutieren, welche Maßnahmen verhältnismäßig sind und welche nicht. Und da ist auch sicherlich, ja, aber auch bei uns einiges schiefgelaufen bei allem Wunsch, das gut zu machen und dass man darüber sprechen will und sollte, finde ich total klar. Wenn ein paar wenige so viele andere gefährden, einfach dadurch, dass sie das selbst beschließen, dass das alles nicht mehr notwendig sei, finde ich klar, muss da auch durchgegriffen werden.
Es gab ja auch eine Gegendemo, mehrere kleinere Gegendemos gestern. Hier, wir hören noch mal, was die Stimmen da gesagt haben.
Es sind nicht alles Nazis, aber es sind viele Nazis.
Leider mischt sich hier alles Mögliche. Aber gemeinsam ist denen, dass sie eben keinen Abstand gegen rechts wahren.
Man muss doch auch hinterfragen, mit wem man sich da auf die Straße stellt.
Also das haben die Gegendemonstranten eben sehr deutlich ins Licht gerückt, dass man eben hinterfragen muss, ja, mit wem man mitläuft. Das haben sie eben auch schon gesagt. Mhm. Jenny Friedrich-Frexer hier zu Gast in dieser Mittagsstunde, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Und die Schule geht ja wieder los. Unter welchen Bedingungen sie losgeht, das entscheiden jeweils die Bundesländer. Das erste Bundesland, das startet, das ist Mecklenburg-Vorpommern. Heute, jetzt, 12.17 Uhr, kommen vielleicht die ersten schon aus der Schule wieder, die ersten Kinder. Es gibt ja zum Glück wenige Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern. Aber die Schulen dort haben einiges getan, um den Schulbesuch sicher zu machen. Heute früh in Deutschlandfunk Kultur hat uns Thorsten Schwarz darüber erzählt, Leiter eines Gymnasiums im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern.
Hygienepläne fortgeschrieben, feste Gruppen gebildet, Raumpläne angepasst, Pausenhofpläne angepasst, Wege innerhalb der Schule entwickelt, dass sich die Gruppen möglichst wenig begegnen. Das heißt, zusätzlich gilt bei uns, so haben wir das für uns entschieden, außerhalb der Unterrichtsräume die Maskenpflicht, um nochmal so einen Schutz mit dabei zu haben.
Also Maskenpflicht hat diese Schule entschieden, soll es geben, ist aber jetzt nicht vorgeschrieben. Also wie gesagt, die einzelnen Bundesländer und auch innerhalb der Bundesländer, die Schulen haben einige Freiheit. Die Frage ist aber insgesamt, Frau Friedrich-Frexer, wie wird sich das gestalten? Wird man das durchsetzen können, zum Beispiel eine Maskenpflicht außerhalb des Klassenraums bei allen Kindern?
Na, wenn man das durchsetzen möchte, kann man das schon durchsetzen. Ich glaube, das ist.
Meinen Sie, da muss ja jede Menge Lehrerpersonal und Lehrerinnenpersonal da sein, um zu sagen, jetzt ziehst du sie wieder auf.
Klar, also so, und ich meine, das ist auch sozusagen das Schwierige daran, dass man denkt, was sollen die Lehrer alles noch, alles machen oder so. Aber ich glaube, das findet ja in so einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen statt. Also wenn es sehr üblich ist, dass man überall im öffentlichen Raum, wo man an vielen Leuten vorbeigeht, wie auf einem Schulflur, eine Maske aufsetzt, dann ist es auch, glaube ich, kein so ein großes Ding, das den Kindern auch in der Schule zu vermitteln. Und klar ist, es gibt nirgendwo den optimalen Schutz, aber ich denke, je einheitlicher das ist, dass man das einfach gewöhnt ist, dass das leider die neue Normalität ist, dann geht das auch in der Schule.
In Hamburg ist am Donnerstag Schulbeginn, dann folgen Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen. In Bayern startet das Schuljahr Anfang September und da soll es dann wirklich eine Maskenpflicht an allen Schulen geben, auch an den Grundschulen. Und vielleicht, das wird jetzt erwogen, soll die Maske auch während des Unterrichts dann getragen werden.
Das finde ich krass als Vorstellung. Also ich finde, die haben sowieso immer schon so lange Schule, diese armen Kinder. Und wenn die dann da noch den ganzen Tag mit der Maske sitzen sollen, also das stelle ich mir echt schwierig vor. Ich meine, in Büros ist es ja auch klar, man hält eigentlich Abstand und es dürfen nicht so viele in einen Raum. Also eigentlich finde ich das Konzept kleine Klassen oder Abstand der Bänke und dann ohne Maske viel besser. Aber mir kommt es auch vor, als ob da in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen viel verschlafen wurde, weil wir wissen das ja nun seit langem, dass die Schulen zu sind und nach den Sommerferien möglichst wieder aufmachen sollen.
Mhm. Und so, als käme es jetzt ein bisschen überraschend.
Ja, das ist ja im Grunde mit den Urlaubsrückkehrern das Gleiche, so dass man eine Woche vorher dachte, huch, ach, jetzt kommen alle zurück, brauchen wir einen Test und jetzt ist es das Gleiche mit den Schulen irgendwie. Also das fände ich die bessere, vor allem für die Schüler die bessere Lösung, wenn einfach nicht so viele in einem Raum wären.
Um 13 Uhr, also direkt nach unserer Sendung, wird in Dresden eine Studie vorgestellt, eine Schulstudie. Die Ergebnisse haben wir noch nicht, denn die Sperrfrist ist tatsächlich noch eben bis 13 Uhr. Aber Alexander Moritz, mein Kollege aus der Redaktion, ist jetzt auch hier am Tisch. Und es hat ja schon eine Studie gegeben, deren Zwischenergebnisse bzw. deren Ergebnisse, Herr Moritz, Sie uns schon mal vorstellen können. Was kam da raus?
Ja, in der Tat, es gab schon eine Studie der TU Dresden, auch in Sachsen, und da wurden Blutproben von rund 2000 Schüler und LehrerInnen untersucht. Und da gibt es eben auch schon Zwischenergebnisse, die wir schon kennen. Da kam raus, bisher sind Schulen in Sachsen kein Hotspot gewesen. Das Virus hat sich dort nicht so stark ausgebreitet, wie vorab vermutet worden war. Und auch das nicht, obwohl die SchülerInnen natürlich Kontakt mit Freunden hatten. Sie sind zur Schule gegangen und teilweise hatten sie sogar Kontakt mit infizierten Familienangehörigen. Der Studienleiter der TU Dresden hat damals bei der Vorstellung gesagt, Kinder wirken eher als Bremsklötze der Infektion. Und diese Aussage, die nimmt die Landesregierung in Sachsen jetzt auch, um zu begründen, dass sie eben Maskenpflicht und Abstandsregelungen lockern können im kommenden Schuljahr, was in Sachsen ja noch ein paar Wochen dauert, bis es da wieder losgeht. Und ich blicke jetzt aus der Redaktion eben nach Dresden und werde mir ab 13 Uhr anschauen, was für Ergebnisse in der neuen Studie, die ein ähnliches Design hat, rauskommen.
Kinder wirken als Bremsklötze der Infektionen, Frau Friedrich Frexer. Könnte natürlich sein, dass das deswegen so ist, weil die Eltern, die Kinder zu Hause haben, sich auch nicht viel bewegen und insofern die ganze Familie dann viel zu Hause bleibt?
Bestimmt. Ich meine, ich glaube, ich habe euch auch in der Studie gelesen, dass auch wirklich jüngere Kinder noch weniger zur Verbreitung beitragen als auch ältere. Also das scheint auch mit den Altersgruppen irgendwas zu tun zu haben. Klar ist, denke ich, dass das immer die Frage ist, in was für einem Kontext ist ein Kind. Also wenn man mit den Eltern an einen super vollen Strand nach Mallorca geflogen ist, dann hat vielleicht auch dieses Kind eher eine Chance, sich mit Corona anzustecken, als eins, was in Ruhe zu Hause saß. So. Aber das ist das irgendwie wieder zusammenzuführen mit vernünftigen Regeln, ist ja die Aufgabe jetzt.
Also es gibt ein Forscherteam aus Wien, das im Spiegel zitiert wird und das hat Corona-Daten aus 76 Regionen analysiert und hat eben gesagt, die Schulschließungen waren tatsächlich extrem wirksam im Kampf gegen das Virus. Das könnte aber mehrere Gründe haben, sagen die, eben unter anderem, dass die Eltern zu Hause waren für das Homeschooling und weniger Gelegenheiten hatten, sich unterwegs oder bei der Arbeit anzustecken. Die Eltern auch dann.
Ja. In Sachsen ist es nun mal auch so, dass dieser Kontext natürlich ein anderer ist als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder Bayern. In Sachsen gab es einfach insgesamt weniger Fälle. Insofern muss man natürlich auch da bedenken, ist es jetzt nicht so verwunderlich, dass auch bei den Schülerinnen und Schülern weniger sich schon infiziert haben.
Gibt es denn auch Studien aus den anderen Bundesländern geben? Also aus den stärker Betroffenen? Ist da irgendwas in Planung? Wissen
Sie das? Es gab mehrere Studien. Wir hatten ja die Heinsberg-Studie, wo natürlich auch Schülerinnen und Schüler mit getestet wurden. Allerdings macht da jedes Bundesland etwas Unterschiedliches. Und ich habe jetzt auch nicht den Gesamtüberblick. Das versuchen wir heute im Laufe des Tages noch uns drauf zu schaffen.
Gut, und wir hoffen, dass der Schulbeginn insgesamt in Deutschland gut funktioniert, denn wir wissen, wenn Kinder lange Zeit nicht in die Schule gehen können, dann hat das Auswirkungen, psychosoziale Auswirkungen für die Kinder, aber natürlich auch für die Eltern. Danke an Jenny Friedrich Frexer und danke auch an Alexander Moritz. Gucken wir in die USA. Da will nämlich der US-Präsident Donald Trump die chinesische App TikTok verbieten. Und dann hat Microsoft verkündet, das US-Geschäft von TikTok kaufen zu wollen. Man kann auf TikTok Videos teilen. Frau Friedrich Frexer, sind Sie Userin dieser App, dieser Video-App?
Nein, ich habe da noch nie getanzt, aber ich weiß, was es ist und ich habe es mir schon mal angeguckt.
Ja, genauso geht es mir auch. Ich gebe auch zu, ich habe das noch nicht benutzt, aber angeguckt. Viele, viele Menschen benutzen diese App. 1 Milliarde Nutzer weltweit hat TikTok und viele Millionen natürlich in den USA. Und Trump sagt, die Gefahr sei groß, dass über diese App die Daten von US-Amerikanern unerlaubt in die Hände der Chinesen geraten. Markus Schuler bringt uns mal kurz auf den Stand.
Im Weißen Haus hat man die App schon seit Monaten auf dem Kieker. Das hat nicht nur mit berechtigten Sicherheitsbedenken zu tun, sondern auch viel mit dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA. China soll nicht nur der Corona-Stempel aufgedrückt werden. Die Trump-Regierung will auch den immer erfolgreicheren Technologiesektor des Landes brandmarken. So sagte Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro am Sonntag bei Fox News.
Sounds like fun, but guess what?
Die App hört sich lustig an, aber wenn man sich anmeldet, gehen alle potenziellen Informationen an die chinesische kommunistische Partei, an die Regierung und an das Militär. Die App könne Millionen Bewegungsprofile von Amerikanern aufzeichnen. Namen und Adressen könnten durch China missbraucht werden. Dass jetzt Microsoft TikTok übernehmen will, scheint im Weißen Haus nicht auf große Zustimmung zu stoßen.
Ja, in der Tat hat Trump sich da erstmal ablehnend geäußert. Also jetzt steht also im Raum, entweder die App verbieten in den USA oder Microsoft könnte sie kaufen. Was meinen Sie, was ist für die Amerikaner die bessere Option?
Es gibt ja vielleicht noch eine dritte Option, nämlich zu versuchen, TikTok zu regulieren und einfach also diese Frage aufzugreifen, die nicht nur TikTok, sondern eigentlich alle sozialen Medien hier haben. Wie halten Sie es mit dem Datenschutz? Wie halten Sie es mit dem Verbreiten von Desinformation, Verschwörungstheorien und so weiter? Und ich glaube, da wird jetzt hier so ein Exempel statuiert, wo so getan wird, eigentlich, es gibt nur diese beiden Wege, verbieten oder verkaufen, aber man könnte es, und da gibt es auch schon Stimmen, die das sagen, eigentlich auch als eine Art Testfall nehmen, um zu versuchen, mal ein Technikunternehmen transparenter zu machen und eigentlich zu sagen, okay, wenn ihr hier in den USA bleiben wollt, dann müsst ihr uns zeigen, wie die Algorithmen aussehen, wie ihr mit Content Moderation umgeht und so weiter. Also das wäre vielleicht ein Weg, der eigentlich sehr viele andere Unternehmen auch betreffen würde.
Es ist ja jetzt auch schon im Gespräch, dass die Algorithmen offengelegt werden, weil TikTok sich natürlich sehr bemühen will, der amerikanische Zweig dieses Unternehmens, sich sozusagen zu zeigen, so zu zeigen, dass man in Amerika weiter arbeiten darf.
Ja, habe ich auch wahrgenommen, also dass sie wirklich auch unabhängige Gutachter ins Haus gelassen haben, dass sie sehr viele Amerikaner eingestellt und so weiter. Also natürlich wollen die diesen Markt sicherlich nicht verlieren. Und ich denke wirklich, es berührt die generelle Frage, also wie geht man denn mit Unternehmen um, die nun mal in China und den USA oder in China und den anderen Ländern der Welt unterwegs sind. Und ich meine, die Chinesen schotten selbst ihr Internet ab mit ihrer Firewall. Und also will man das jetzt umgekehrt auch machen? Also das ist wie so eine komische Digitaldiplomatie oder Nicht-Diplomatie, die da jetzt losgeht. Ich finde das sehr, sehr fragwürdig, das an einem Unternehmen jetzt festmachen zu wollen.
Markus Schuler hat ja eben in dem kurzen Stück, das wir gehört haben, auch gesagt, dass es um Wahlkampf geht. Trump will also sagen, China ist schuld an Corona und außerdem spionieren sie uns aus. Und er hat wohl auch gesagt, Donald Trump, das Verbot von TikTok sei jetzt eine gute Möglichkeit, China dafür zu bestrafen, dass das Coronavirus über die Welt gekommen ist. Das ist natürlich fragwürdig.
Ja, das ist halt typisch Trump, aber würde auch meiner Wahrnehmung, also würde meine Wahrnehmung bestätigen, dass ich auch glaube, er ist nicht am Schutz von Nutzerdaten in erster Linie interessiert, sondern das ist Kampf gegen China, was hier stattfindet. Interessanterweise gab es ja auch diese Geschichte, dass sich bei einer dieser Trump-Rallys zum Wahlkampfauftakt sehr viele Leute mit falschen Identitäten angemeldet haben, um zuvor zu gaukeln, dass es überrannt ist mit Anfragen. Und das wurde über TikTok organisiert. Also man weiß nicht, was es sonst für Ärgernisse gab, die es Trump erlaubt haben, sich jetzt besonders auf TikTok einzuschießen.
Meinen Sie diese Wahlkampfveranstaltung in Oklahoma, wo die Leute Tickets gekauft haben und man konnte glauben, dass ganz viele jetzt kommen und nachher waren nur 6.000 da und das war dann die Blamage für Herrn Trump?
Genau. Ich bin jetzt auch selbst keine Verschwörungstheorien, wo man es nicht so genau weiß, in die Welt bringen. Also dass das Datenschutz Trumps erste Idee bei der ganzen Geschichte ist, glaube ich, definitiv nicht.
Wie gesagt, TikTok versucht verzweifelt auf Distanz zu gehen zu Peking und zu sagen, wir sind in den USA verankert, wir wollen in den USA 10.000 Arbeitsplätze schaffen. Ist sowas glaubwürdig?
Warum nicht? Also ich meine, das ist ein global operierendes Unternehmen. Warum sollen sie das nicht versuchen? Ich glaube, es ist uns immer noch sehr fremd, wie sehr China mitmischt auf dem Weltmarkt. Wir finden das irgendwie aus merkwürdigen Gründen vertrauenserweckender, wenn Microsoft über solche Daten herrscht. Aber auch die können, also auch wenn die TikTok kaufen könnten, die es an eine dritte Plattform weiterverkaufen und dann geht es da irgendwo hin, wo es nicht hingehört. Also wir wissen ja, wie das mit Daten ist. Da gibt es keinen absoluten Schutz und man kann sich nur bemühen, das wirklich durch sehr engmaschige gesetzliche Bestimmungen irgendwie im Zaum zu halten.
Also Sie meinen tatsächlich, ob die Daten jetzt nach China abfließen sozusagen oder in einen amerikanischen Konzern, kann man gleichsetzen?
Na, vielleicht nicht. Nein, vielleicht nicht ganz, weil die amerikanische Konzerne natürlich ganz klar amerikanischem Recht unterliegen. Aber es ist natürlich auch falsch zu sagen, dass diese Daten direkt an die chinesische Regierung gehen. Ja, das ist ja irgendwie so, als ob alles, was China betrifft, auf dem direkten Kanal in der Partei landet. Und das ist natürlich auch falsch. Ich weiß nicht, ob man TikTok glauben kann, dass sie sich wirklich vor Eingriff durch die Regierung, dass sie sich davor von verwahren wollen. Das sagen sie ja. Ob das glaubhaft ist, dass sie das immer könnten, sollte da wirklich jemand Zugriff wünschen. Aber also direkter Kanal ist es halt auch nicht.
Kleiner Blick jetzt nach Basel. Da steigt nämlich James Murdoch, der Sohn von Rupert Murdoch, mit seiner Investmentfirma Lupa Systems als Großaktionär ein bei der Schweizer Messegesellschaft MCH. Bevor wir darüber sprechen, die Einzelheiten hier von Matthias Zeller.
Was mit einer Diskussion unter anderem über die Zukunft der Art Basel als Flaggschiff der Messe Schweiz begonnen hatte, ging heute reibungslos über die Bühne. 70% der Aktionäre stimmten bei einer außerordentlichen Generalversammlung für den Einstieg von James Murdochs Firma, deren Beteiligung auf 49% begrenzt ist. Über eine Sperrminorität verfügt als weiterer Großaktionär der Kanton Basel-Stadt, der so seinen Einfluss ausüben kann. Bereits jetzt ist für mindestens 15 Jahre festgeschrieben, dass Basel der Austragungsort der Art Basel bleibt. Der Wert der weltweit wichtigsten Kunstmesse, der Murdochs Interesse besonders gelten dürfte, wird auf eine 500 Millionen Schweizer Franken geschätzt. Den neuen Investor und die rund 100 Millionen Franken frisches Kapital kann die angeschlagene Messe Schweiz gut gebrauchen. Sie leidet unter den Messeabsagen wegen der Corona-Pandemie, aber auch unter dem Niedergang ihrer Uhren- und Schmuckmesse Basel World.
Aber die Murdochs sind eben Medienunternehmer und nicht unbedingt Kunstmäzene oder Kunstwirtschaftsunternehmer. Sie gelten als branchenfremd. Insofern gibt es Kritik, gerade eben an dieser Personalie James Murdoch. Frau Friedrich-Frexer, meinen Sie, dass er der Richtige ist, um die Art Basel wieder sozusagen ins richtige Fahrwasser zu bringen?
Er ist zumindest die weniger bedenkliche Wahl. Also sein Vater Rupert Murdoch ist eben dieser stinkreiche, muss man sagen, Medienunternehmer, der eben Medien wie die Sun oder Fox News
vor allem,
besitzt und auch dementsprechende Inhalte in die Welt verbreitet. Er ist übrigens auch selber Kunstsammler. Aber der Sohn James Murdoch ist so ein bisschen anders unterwegs. Er ist jetzt auch gerade aus dem väterlichen Hauptunternehmen ausgestiegen und kann sagen, er gehört zu den Guten in diesem Murdoch-Clan oder zu den Besseren vielleicht. Also er unterstützt den Wahlkampf von Joe Biden. Er hat sich öfters schon ausgesprochen gegen die Klimawandelberichterstattung der familieneigenen Medienunternehmen und so weiter. Also ich glaube, er ist die bessere Lösung. Warum er da jetzt einsteigt, ist schwer zu sagen, finde ich, ob der einfach eine neue Beschäftigung braucht, ob er da großes Geld vermutet. Ich denke, das ist schon definitiv ein Wirtschaftsfaktor, denn die Art Basel ist die wichtigste Kunstmesse der Welt und ich glaube, die Leute gehen nur irgendwo rein, wo sie sich auch einen
Vorteil
versprechen.
Ja. Genau. Aber man kann natürlich auch sich tatsächlich fragen, was werden denn Messen in Zukunft für uns bedeuten? Werden wir auf Messen, also auf analoge Messen noch gehen wollen nach der Corona-Zeit oder wird sich das alles im Netz abspielen? Suchen die Messen neue Geschäftsfelder im Netz?
Das finde ich eben so interessant, dass das gerade jetzt stattfindet. Also, dass jetzt jemand sagt, ja, ich steige bei dieser Riesenmesse ein, wo man irgendwie denkt, okay, das ist das Letzte, was wieder gehen wird, dass Leute sich auf Messen treffen. Mhm. Andererseits denke ich, es ist, ja, in irgendeiner Form wird es natürlich weitergehen, weil das nun mal eine Netzwerkveranstaltung ist. Aber ich finde es ja fast rührend, mir jetzt so eine Kuratoriumssitzung da vorzustellen, wo dann irgendwie Kanton Basel-Stadt versus Murdoch-Imperium stimmt oder nicht stimmt. Also es ist schon eine bisschen skurrile Zusammensetzung.
Aber Basel-Stadt hat immerhin die 51%. Also das letzte Eben. Wort haben sie sich gesichert.
Ja.
Ja. Was man schon global sieht, ist, dass sich so ein industrialisierender Kunstsektor etabliert in Asien, in London, in den USA. Da entstehen tatsächlich neue Geschäftsfelder und die Art Basel ist vielleicht auch als stärkste Marke in so einem europäischen Kunstmarkt durchaus gut beraten, sich da gut zu positionieren.
Bestimmt, und das ist ja wirklich jetzt also kommerzieller Kunstbetrieb und hyperkapitalistisch und mit sehr viel Geld und so ist das organisiert. Das sind jetzt nicht die kleinen Sammler, die kuratierten Biennalen und so, sondern da geht es einfach um Umsätze und in diesem Kunstmarkt steckt ja wahnsinnig viel Geld drin und dass man sich da an so einem Knotenpunkt beteiligen will, kann man sich schon vorstellen.
Und so ein Online-Viewing-Room, in dem man einfach dann reingehen kann, wo jeder Händler mir dann bis zu 15 Arbeiten präsentiert und ich mir ein erklärendes Video hochladen kann. Vielleicht am Ende des Tages werden wir sagen, das ist tatsächlich als Messe das, was wir wollen und das Analoge können wir wirklich der Vergangenheit angehören lassen.
Vielleicht ist das so. Ich kaufe keine Kunst im großen Stil. Insofern weiß ich gar nicht, ob das vorher vielleicht auch schon so gehandhabt wurde oder so. Also ob das wirklich noch so wichtig ist. Also bei der Frankfurter Buchmesse zum Beispiel ist ja auch die Messe selber gar nicht mehr so entscheidend, weil die wichtigen Deals auch schon vorab gemacht werden. Also ist das vielleicht bei der Art Basel ähnlich? Keine Ahnung.
Wir werden das weiter beobachten. Jenny Friedrich-Frexa hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Urlaubszeit. Die einen kommen zurück, braun gebrannt und entspannt, und die anderen fahren weg oder freuen sich, dass sie vielleicht noch wegfahren. Wieder andere sagen, ich fahre überhaupt gar nicht weg. Zumindest reise ich nicht ins Ausland. Das sagt Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Der hat ja gesagt, Zitat, ich mache es nicht, also ins Ausland zu reisen, weil es zu kompliziert und auch nicht angemessen ist. Jenny Friedrich-Frexa ist mein Gast von der Zeitung Kulturaustausch hier im Studio. Dieser Satz, das ist nicht angemessen sei. Das ist natürlich schon eine interessante Formulierung, denn das ist ja schon fast so ein bisschen moralisch, so nach dem Motto. Also wenn ihr das jetzt macht, wenn ihr ins Ausland reist, dann seid euch aber bewusst, dass das bitteschön nicht angemessen ist. Wie sehen Sie so einen Ausspruch?
Ach, ich finde, man darf auch mal was Moralisches sagen. So ist es irgendwie nicht, aber das finde ich einen komischen Satz, dass das nicht angemessen ist, weil, also ob man jetzt im Inland oder im Ausland die Abstandsregelungen nicht einhält, das macht, finde ich, keinen großen Unterschied. Also ich finde die Frage berechtigt, wie kommt man dahin und nimmt man an irgendwelchen massentouristischen Veranstaltungen teil, an wahnsinnig überfüllten Stränden oder in riesigen Hotels. Fliegen finde ich persönlich auch noch ein bisschen schwierig, so, weil die Fluglinien ja auch keine nicht gezwungen sind, wirklich Sitze freizulassen oder so, sondern die dürfen ihre Flieger voll machen. Aber ich finde, es kommt sehr auf das Wie an. Und man kann, glaube ich, Corona angemessen in Deutschland Ferien machen, aber auch woanders. Und ich meine, wir unterstützen damit auch die europäische Wirtschaft. Also wir wissen, dass Italien, Spanien, Frankreich wahnsinnig darauf angewiesen sind, dass da wenigstens ein bisschen Tourismus stattfinden kann. Und in einem Moment, wo wir so viel Geld in dieses Rettungspaket der EU stecken, kann man es auch direkt vor Ort ausgeben, glaube ich.
Als privater Urlauber. Ich meine, klar ist ja auch, offiziell haben wir das Recht, die Grenzen sind ja offen. Man darf eben einen Flug buchen, wenn man das denn möchte, sich in einen Folgenflieger zu setzen. Wenn ich jetzt also als Herr Kretschmann sage, das ist nicht angemessen, dann sage ich ja im Grunde, die Behörden erlauben es zwar, aber ich habe kein Vertrauen in die Behörden.
Ja, würden Sie so weit gehen? Also ich finde, das kommt ja mehr so wie seine Privatmeinung. Seine persönliche Meinung. Aber klar, okay, er ist Ministerpräsident, er sollte da vielleicht mehr die Linie fahren, das stimmt. Aber ja, also ich finde, mir ist das zu viel so, ich mache es so, also machen es bitte alle anderen auch so. So kommt, also das ist ja ein bisschen so wie Söder, der alle aufgefordert hat, in Bayern Ferien zu machen, weil das besser sei. Also da wundert man sich so ein bisschen. Ich kenne aber viele, die das gesagt haben. Also ich kenne viele, die sehr bewusst gesagt haben, sie finden Urlaub in Deutschland in diesem Jahr richtig, einfach weil sicherer in keinen Zug zu steigen und in kein Flugzeug und so. Also die Haltung finde ich jetzt nicht völlig daneben, aber so es allen anderen auch nahezulegen. Muss vielleicht nicht
sagen. Also ich muss sagen, ich bin dann doch gereist. Ich hatte gedacht, tatsächlich ein Jahr ohne Urlaub geht schon mal. Aber das, was ich jetzt erlebt habe, war schon lange geplant. Also stand ich in der Schweiz, dann stand ich in Bayern. Und jedes Mal war ich einfach glücklich, aus der Stadt rausgekommen zu sein, im Wald zu stehen, auf dem Berg zu stehen, die Weite vor mir zu haben. Und habe gedacht, ein Glück durfte ich das erleben, gerade auch in dieser Zeit. Insofern nehme ich das für mich nochmal zurück, dieses Denken, naja, man kann auch gut das ganze Jahr in seinem normalen Umfeld leben. Kann man natürlich. Aber wenn man das Privileg hat, doch eben auf dem Berg stehen zu dürfen, ist man sehr, sehr glücklich.
Ja, das sehe ich ganz genauso.
Und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat nochmal in Aussicht ja gestellt, dass für die Reiserückkehrer aus Risikogebieten in dieser Woche eben eine Pflicht zum Corona-Test in Kraft treten wird. Risikogebiete sind dann zum Beispiel, stehen ja auf der Seite des Robert-Koch-Instituts, Indien, Israel, USA, viele andere Länder. Das, würde ich sagen, ist eine gute Idee. Sollte vielleicht nicht bei der Ankündigung bleiben.
Finde ich absolut richtig. Also, und ich glaube, wir sind ja mitten in so einem großen Lernen, was geht und was geht nicht. Und dieses einschätzen können, dass man Risikogebiete oder Situationen vermeidet oder wenn man eben doch dort ist, dann entsprechende Maßnahmen ergreift, sich testen lässt, in Quarantäne geht, vielleicht auch mal im Voraus, ohne dass es ganz klar ist. Ich glaube, darauf kommt es ja an. Wir müssen alle irgendwie damit klarkommen und weitermachen. Insofern, ich bin total für diese Regelung.
Ja, die Pandemie hält uns in Atem, keine Frage. Jenny Friedrich-Frexa war und ist in dieser Stunde hier mein Gast. Und wir haben jetzt auch viel über den Urlaub gesprochen, die Frage, wo man hinfahren kann, wie man sich dabei fühlt in Flugzeugen, aber auch in Bahnen, in Bussen. Bei Corona-Tests von Reiserückkehrern aus Risikogebieten an den nordrhein-westfälischen Flughäfen werden, diese Zahl sei hier noch nachgeliefert, rund 2,5% der Urlauber Corona-positiv getestet. Und das ist, hat heute früh der NRW-Gesundheitsminister Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann im Deutschlandfunk gesagt, natürlich eine relativ hohe Trefferquote. Das ist in der Tat eine hohe Trefferquote, das muss man sich klar machen, Frau Friedrich Weiska.
Ja, also richtig erstaunlich finde ich es trotzdem nicht, weil das ja irgendwie klar war in dem Moment, wo man Reisen wieder erlaubt hat, dass das natürlich die Infektionszahlen hochbringen wird. Also da hat, glaube ich, eigentlich niemand dran gezweifelt. Das war so ein bisschen so, naja, mal schauen, wie viel. Aber dass ja jetzt so eine Zahl rauskommt, finde ich jetzt irgendwie nicht so erstaunlich, sondern ich denke, eigentlich hat man das ja auch in Kauf genommen oder wollte das in Kauf nehmen, weil man gesagt hat, die Leute wollen zum einen in die Ferien fahren und zum anderen brauchen es auch alle Wirtschaften eigentlich, dass irgendeine Art von Tourismus wieder stattfindet.
Also nimmt man es in Kauf und sagt, okay, jetzt hoffen wir nur, dass es keine schweren Fälle gibt, die auf diese Zahlen folgen.
Ja, absolut. Ich meine, ich musste auch noch mal so an Ischgl denken, was ja so einer der Hotspots war, woraus wirklich auch sehr viele Infektionen nach Deutschland reinkamen oder überhaupt aus den Skigebieten. Und das könnte natürlich jetzt sein, dass das im Sommer auch passiert, dass es einfach bestimmte Ferienorte gibt, wo Leute zu viel gefeiert haben in zu großen Gruppen oder so. Und dann hat man das gleich jetzt eigentlich nochmal.
Mal sehen. Ich hoffe mal nicht, dass es nochmal so kommt. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Ich danke.